Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds. Jo, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge vom Nerdcast. Und ganz speziell und herzlich würde ich gerne Inga Pulver-Hanegen bei uns begrüßen. Zum ersten Mal eine Frau bei uns. Hallo Inga, alles klar, alles cool?
Alles dran.
Ja, alles dran. Stimmt, Also, es gibt einen Grund, wieso ich dich gefragt habe, Inga, ob du kämtest. Wir sind ja in einer weiteren Folge von unserer Hidden Gems Folge. Und heute dran ist ein Herzalbum von mir. Und die Band hat eine Sängerin. Und von dem her wäre es total interessant und wird sicher interessant, deine Perspektive auf die Frau uns hier anzubringen. Also, es handelt sich um eine Band, die Jingo the Lunch heisst und nicht von England ist und nicht von Amerika, sondern einmal eine Band aus Deutschland ist. Aus Berlin, nämlich genau gesagt. Und ihr Debütalbum hat Perpetuum Mobile geheissen. Ist im September 87 im Music Lab Berlin aufgenommen worden, erschienen bei We Bite Records. In der Besetzung von der eben erwähnten Sängerin namens Yvonne Duxworth, aus Kanada stammend, auf ihre Biografie werden wir später noch ein bisschen genauer eingehen, die ist extrem interessant. Schlagzeuger ist der Steve Hahn gewesen, an der Gitarren der Sepp Ehrensberger und der Tom Schwoll. Und am Bass der Henning Menke. Ich habe im Sommer 89 mit drei Kumpels ein kleines Reisli unternommen nach Sardinien. Wir haben einen dabei gehabt, der lang im guten alten Restaurant Hirschen Eck das Booking gemacht hat, damals Ende 80er Jahre, auch in dem kleinen Plattenladen Winterschatten geschafft hat. Hallo Fischi übrigens. Er hat quasi jeden oben, wenn immer irgendwie wunderschöne Sonnenuntergang in Sardinien war, seine Ration hardcore müssen haben. Er hat sich dann mit seinem Walkman auf irgendeinen Felsen gesetzt und hat seine Hardcore-Sampler-Tapes gelost. Und das war ziemlich Spektakel gewesen, ihm dazu zu schauen, weil man hat sich ein bisschen gefragt, okay, Sonnenuntergang und Hardcore, okay, wieso nicht? Auf der Fähre zurück ans Festland habe ich ihm dann mal gesagt, los, ich will jetzt einfach mal hören. Zeig mir mal die Zeugs hier. Er war extremer Bad Religion Fan und auf dem Sampler Tape hat es eben auch eine Band gehabt, die Jingo the Lunch geheissen hat und zwei Songs von diesem Debüt. Und ich bin ziemlich sicher, dass der folgende Song der erste war, den ich von dieser Band überhaupt in meinem Leben gehört habe. Und da haben wir den Song, er heisst Peace of Mind.
Bye.
Also das Peace of Mind vom Debüt von Jingo the Lunch mit der bemerkenswerten Ziele I answer the questions but have no answers for me. Das ist bei mir ziemlich stecken geblieben und die Band hat mich einfach mit diesen zwei Songs komplett abgeholt. Also instant Fan und ich würde jetzt gern von euch hier in der Runde mal wissen, erstens, kennt ihr die Band und wenn ja, seit wann? Inga, wie sieht das bei dir aus?
Ja, logisch kenne ich die Band. Ich bin auch riesen Fan gsi von der, also was heisst gsi? Ich bin riesen Fan von der Yvonne Duxworth, auch wenn sich jetzt da der Faden ein bisschen verloren hat, nachdem Jingo the Lunch sich aufgelöst hat. Aber ich habe sie 92 noch in der Reithalle gesehen. Ich bin dort gsi an dem Konzert. Und Jingo the Lunch ist irgendwie immer da gsi für mich vorher, weil ich weiß gar nicht, wo ich jetzt genau den Faden soll aufnehmen dort. Ich habe Yvonne Duxworth ist glaube für mich so die Bandmemberin, wie sagt man das richtig?
Mitgliedin.
Ich bin Mitgliedin. Okay. Whatever. Ach, scheiß drauf. Yvonne Duxworth ist für mich als Frontfrau, als Musikerin, als Sängerin früher ein grosses Vorbild gsi aus verschiedenen Gründen. Weil sie halt auch, sie ist sehr politisch gsi, sie ist sehr aktiv gsi in dem Sinn. Sie hat eine Aussage gehabt, sie hat etwas zu sagen gehabt. Und sie ist auf der Bühne gestanden, ohne Make-up und nicht jetzt irgendwie wahnsinnig gestylt und so, wie man das sonst von Frauen auf der Bühne kennt. Und das habe ich total gefeiert. Ich habe auch ihre Art zu singen und zu erzählen und die Aussage, die sie hatte, habe ich sehr gefeiert. Und von dem her ist Jingo the Lunch damals für mich auf jeden Fall etwas gewesen, wo ich wirklich sehr, sehr gerne hatte.
Okay. Bäumli?
Ja, also Jingo the Lunch ist ein Household Name und zwar schon sehr, 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 sehr lang. Und ich habe aber sehr, 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 sehr lang das auch nicht gelost, muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Und wo du uns die Aufgabe gestellt hast, das Album zu hören, das Debütalbum, habe ich die ganze Zeit den Kopf erinnert mir an etwas. Und ich dachte, ja, Helen Schneider ist so ein bisschen und sagt so, ja, von Rock Goddess vielleicht etwas. Und dann habe ich gemerkt, es erinnert mich an Jingo the Lunch, weil ich das einfach wirklich auch viel mal gelost habe. Also, die Yvonne, ja, die ist irgendwie in meinem Gehörgang hängen geblieben und das ist eine absolut brachiale Liveband gewesen. Die Band hat fast den besten Bandnamen, den es gibt, Jingo the Lunch. Ich meine, wie viel besser könntest du als Bandnamen irgendwie kommen. Sie ist super cool, die Texte sind super cool, die Attitude ist super cool. Am schlechtesten bei allem ist fast die Musik.
Oh! Yeah. Ah, jetzt irgendwie so ein Wahnsinnssteigerung, wenn ich denke, hey, jetzt setze ich einen drauf und dann der knallharte Downer.
Nein, nicht knallhart. Also ich finde es super, ich habe es wirklich viel gelost, aber ich finde es sehr super cool. Es ist eine unglaubliche Liveband. Aber jetzt, so, nachdem ich das lange nicht gelost habe, habe ich gemerkt, ja, aber so abholen tut es mich nicht mehr.
Finde ich voll interessant, weil ich glaube, da kommen wir nachher noch genauer drauf
zu sprechen. Sehr gern. Philipp, sag mal du.
Ja, mir ist der Name ein Begriff gewesen, also was rausgekommen ist auch. Ich habe es aber nicht wahnsinnig viel gelost damals. Also irgendwie habe ich den Zugang nicht so gefunden damals. Und jetzt beim Wiederhören, ja, habe ich den Zugang auch nicht überall so gefunden, sag's mal so, ja. Also in dieser Runde bin ich der, wahrscheinlich am wenigsten die Band kennt. Die haben sie auch nie live gesehen. Und eben 1987, als es rausgekommen ist, bin ich musikalisch so ganz anders gesehen als jetzt in der, ja, wie soll man sagen, Punk-Bits mit ein bisschen Hard, ja, ein bisschen Metal-Anteil hat sie auch drin, oder, ja. Das ist,
da kann man auf jeden Fall auch später.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Hardcore so gesehen großartig, vielleicht ist es live mehr Hardcore. Oder so. Auf Platte finde ich es jetzt nicht speziell Hardcore-ig, ja, für meine Ohren. Aber vielleicht liege ich da auch falsch mit diesen Begriffen und eigentlich ist es ja nicht so wichtig. Ja.
Also, was mich noch untergenommen hat, okay, du hast sie nicht live gesehen.
Nein.
Und ihr, Inga, hast du sie live gesehen? Weißt du noch, wann und wo?
Ja, genau, Reithalle 92.
Okay.
Ja, mhm. Sensationelles Konzert gsi. Mhm. Auch, also für meine Begriff jetzt viel zu wenig Leute, viel zu kleine Venue. Mhm. Und, aber ja, ich glaube, das diskutieren wir später noch, an was das hat können liegen oder auch nicht.
Absolut.
Auf der anderen Seite schätze ich das extrem. Ich bin überhaupt kein grosser Konzertgänger im Sinn von, ich gehe an grosse Konzerte oder an irgendwie so 2000er Aufwärtskonzerte oder Festivals sogar. Das ist für mich eher Grusel. Also ich bin sehr ein Clubgänger, aber ich habe immer gefunden, die Band ist komplett unterbewertet. Mhm. Und wenn man dann denkt, was nachher alles gekommen ist, also praktisch nahtlos ineinander übergegangen ist mit Guano Apes, Gunga Nancy und so weiter. Das ist mal das eine, dass dann auch Bands gekommen sind, die im ähnlichen Genre unterwegs gewesen sind. Gunga Nancy, einer farbigen Sängerin, und Guano Apes, auch female fronted. Ich hasse den Begriff wirklich wie Pest. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer da singt oder Gitarre spielt. Aber damals hat es eben eine Rolle gespielt. Und es spielt blöderweise eben immer noch eine Rolle, ob man als Frau auf der Bühne steht oder nicht. Vor allem im Metal, Hardrock, Alternative, im härteren Bereich. Und Jingo DeLange ist einfach live, wirklich, wie der Bäumli schon gesagt hat, eine absolute Macht gewesen.
Mhm. Bäumli, wo hast du... Also,
hey, ich will das nicht, also ich bin der Mann mit schlechten Erinnerungen, aber ich habe die schon einige Mal gesehen. Natürlich bleibend der Auftritt in der Kaserne, wo wir nachher mit der Yvonne noch weiter sind. Da bist, glaube ich, sogar du noch dabei gewesen.
Ja, davon ist es, glaube ich, auch etwas.
Okay,
wir haben sie in Berlin mal getroffen, die ganze Band. Weil das Franken ist so eine Bar gewesen in Berlin, wo, glaubt, Yvonne auch geschafft hat. Und wir haben eine Gig gehabt, das ist dort von Porno von Pyros gewesen. Mhm. Und, du, der Dave und der Face sind nachher noch abhängen in dieser Bar und haben nachher Pool gespielt die ganze Nacht mit der halben Jingle der Lounge Band. Okay. Yeah. Aber an diesem Kaserne-Gig waren wir beide gewesen. Vorband sind Freaky Fucking Weirdos genau. Und ist es super oben gewesen. Also ich bin mit meiner damaligen Band Pons Angels und wir haben uns die ganze Zeit umgedruckt irgendwie und haben die Band gesehen und haben uns nicht getraut, weil wir irgendwie wir sind irgendwie so dermaßen Fans gewesen. Auf jeden Fall wegen dem Namen noch irgendwie, du gesagt hast, der Name sei so wahnsinnig. Ich muss gestehen, dass mich erst auf die Folge an überhaupt, also nach, weiss auch nicht, 40 Jahren oder was, beschäftigt hat, was der Name eigentlich heisst. Jingo ist ein Chauvinist. Okay. Und die Lunch heisst sich auskotzen. Also, sich auskotzender Chauvinist, also irgendwie weniger oder mehr Anti-Hardcore geht ja fast nicht. Sehr speziell und vielleicht gar nicht so unbezeichnend für die Band. Auf jeden Fall.
Ist noch bezeichnend, dass einfach eine Frau drin ist und dann noch vier.
Ja, aber das Lustige ist, sie hat sich den Bandnamen ausgedacht und das Lustige ist, dass offenbar alle Members extrem Mühe hatten mit dem Namen und sich super langsam nur angefreundet haben und irgendwann, okay, ist eigentlich doch saugeil. Okay, also da ist der Opener von dem Album, er heisst Lies. Choose myself. Follow the instructions on the path.
a hole in my mind. Getting all features, numbing me blind. Piece of the past. Tried to change me, the mistakes that are trying to drag me back.
The past is dead.
Back pulls from the grave, thinking the drive will mold me. But just hold me down. I wanna live my life in a different way. Revisit old life, start from the start. Reinvent own ideals, create new paths.
Okay, Lies, der Opener vom Debüt von Jingo DeLange, Perpetuum Mobile. Mir nimmt es mal Wunder, was hört ihr für Einfluss bei dieser Band? Inga? Okay, falsche Frage.
Ganz falsche Frage. Das ist so eine Frage, wo man entweder komplett ins Schwarze trifft oder völlig daneben. Es hat einen hohen Punk-Anteil und ich weiss auch, dass Yvonne Duxworth so Zeug wie Minor Threat und so Sachen gut gefunden hat. Wo ja auch schon eigentlich Hardcore ist, nicht mehr wirklich nur Punk. Und das hört man auf eine Art auch raus. Aber ich finde eben, der Zauber von Jingo DeLange macht es eben auch aus, dass man hat so den Melting Pot Berlin mit so vielen verschiedenen Sachen drin. Es hat so viel politischen Einfluss drin. Es hat so viel musikalische Einfluss drin. Damals sind in Berlin die Ärzte unterwegs gewesen und so weiter. Berlin ist sowieso bekannt für eine extrem florierende Alternativszene, wo man gar nicht richtig reinschaut, wenn man es nicht kennt und vor allem nicht zu dem Zeitpunkt. Von dem her würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig auf die Äste rauslassen und sagen, ich höre das und das raus. Weil die Bandmitglieder, die bringen alle ihre Zeugs mit rein. Und ja.
Okay.
Ja, ich höre natürlich auch den hohen Punk-Anteil, ganz klar. Wenn ich so Gitarristen, sind es mehrere.
Das sind sonst nur Mano.
Nein, aber es sind mehrere.
Ach so, ja, es sind zwei.
Es sind zwei Gitarristen. Ja, sie denken mich, es ist jetzt sehr schwierig zum korrekt formulieren, ohne dass man sich Feinde macht. Aber sie sind technisch eigentlich auf eine Art ein Stück weiter, dass sie nicht nur im Punk bleiben, sage ich mal böse. Oder ja. Das ist ja ein bisschen Schicksal von jedem Punk-Musiker, wenn er viel übt oder viel spielt, wird er zwangsläufig besser.
Wird er zwangsläufig nicht mehr Punk.
Ja, und dann entfernt er sich irgendwo ein bisschen von dem Ursprung vom Punk. Oder? Mhm. Und das finde ich, höre ich ein bisschen bei den Gitarristen. Also ich habe das Gefühl, die haben durchaus auch ihren Metal-Anteil drin. Ja? Mhm. Vielleicht sind sie auch in vorigen Bands gesehen, das weißt du vielleicht, wo sie dort daheim waren.
Klar, ich löse es noch auch gerne auf, weil sie haben ja ihre Einflüsse zum Teil auch offengelegt. Aber Bäumli, was hörst du noch?
Einfluss ist schwierig. Also ich habe das Gefühl, ein mega aufgeräumter Schlagzeuger, eher im Metal, wäre da viel glücklicher. Die Gitarristen auch wahnsinnig super, auch so zwischen Metal und weiss was, Punk ist für mich die Gitarre gar nicht, weil es ist sehr viel so Heavy Rock. Und über all dem thront irgendwie Yvonne. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich Jingle the Lunch los oder höre, ich bin in einem Übungsraum und es ist irgendwie mega geil, ob du jetzt selber Musiker in dieser Band bist oder einer, der auf dem Sofa hockt und das zuschaut, weil es ist einfach, es hat irgendwie etwas. Und zum Losen so ist das eben nicht mehr da. Oder es ist ja live so, aber es ist irgendwie nicht so. Es fehlen die Hooks, es fehlt die Konsequenz irgendwie noch immer von einem Song. Also ich höre den Song nicht unbedingt. Es ist einfach cool, es ist einfach energetisch, es ist einfach etwas, was live funktioniert, aber irgendwie so, das nochmal und nochmal und nochmal hören, das hat es nicht bei mir.
Hey, ich bin so fest bei dir. Mit dem Live funktioniert es wie Sau, aber auf Platte wie fast nicht mehr, leider. Und ich habe jetzt auch jüngst angefangen Bass zu spielen. Und habe im Durchlosen von diesen Platten habe ich einfach mal probiert dazu zu spielen. Und da ist mir aufgefallen, die Songstrukturen und Songwriting an sich ist nicht einmal so einfach. Also es ist jenseits von Punk. Punk wäre 1, 2, 3, 4 und dann hast du die Rock'n'Roll-Aufbau in einem Song inne. Aber bei Jingle the Lunch ist das definitiv nicht so. Also die haben schon auch die Jazz-Strukturen teilweise drin, wo du gar nicht mehr, also weißt du, es geht auf 4 geht es auf, aber der Aufbau der Songs wird dann recht kompliziert so. Und auch innerhalb von der Riffs sind Wechsel drin, wo du eigentlich als Punkband so nicht würdest machen. Also es ist eine durchaus extrem anspruchsvolle Band mit sehr anspruchsvollen Riffs und Strukturen drin, wo man jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sieht.
Was mir oft noch, wo ich die Platte nicht, damals nicht viel gelost und ich habe sie erst jetzt wirklich intensiver gelost. Mit uns ist es sehr, wie soll ich sagen, die Band wirkt sehr neu auf dieser Platte. Ich weiß nicht, ob sie viel Vorgeschichte haben zu dieser Platte. Ja. Und ich finde, das hört man, höre ich zumindest, habe ich das Gefühl, ein bisschen aus. Es ist wie ein Sammelsurium von Musikern, die Erfahrung haben, die sich aber da neu finden in einer neuen Band. Ja. Und was mich auch, und da muss ich ja auch wieder aufpassen, ist formulieren, ich habe ab und zu ein bisschen Probleme mit ihrem Gesang leider. Ja. Also ja, wenn der Ton gerade in Linien ist, dann ist sie so links und rechts von dem Ton, schwirrt sie so ein bisschen ab und zu für mich umeinander. Und das ist etwas, was mir ein bisschen aufgefallen ist, leider nicht positiv in dem Sinn. Ja.
Also vielleicht ist das doch der Moment, irgendwie mein Skript ein bisschen umzustellen und ein bisschen über die Yvonne zu erzählen, weil das, was du jetzt über ihren Gesang sagst, hat auch ein bisschen etwas mit ihrer Vorgeschichte zu tun. Also jetzt nicht allzu weit wollen auszuholen, ist doch, hat es ein paar erwähnenswerte Sachen. Also sie ist in Burlington, Ontario, Kanada geboren. Ihre 20-jährige Mutter, also wo ihre Mutter sie geboren hat, ist geschwängert worden von einem 16-jährigen dunkelhäutigen Jazzgitarrist. Und ihre Mutter war englischer Herkunft gewesen. Dann ist sie vor allem von den Grosseltern grossgezogen worden. Die Mutter war psychisch labil gewesen. Hat dann dunkelhäutigen GI geheiratet. Wo dann der Stiefvater von der Yvonne geworden ist. Gemeinsam sind sie nach New Orleans gezogen, wo sie sehr viel Rassismus erlebt hat als junges, dunkelhäutiges Mädchen, ist in eine Pflegefamilie gekommen, die Eltern sind überfordert gewesen, haben Suchtprobleme gehabt. Dann hat sie Ende 70er Punkrock lernen können, hat in dieser Szene viel Halt gefunden, hat mit Drogen experimentiert, aber hat irgendwie relativ schnell gemerkt, das ist nichts für sie. Sie hat immer gesagt, sie hat sich müssen über Wasser halten. Das wäre quasi gar nicht drin gelegen. Sie hat übrigens den Mike Williams von I Hate God in dieser Zeit kennengelernt. Und die sind viel zusammen am Punkkonzert gegangen. Und eins von denen ist damals, sind Misfits gewesen. Und Misfits sind nach einem Gig in New Orleans rumgehangen und und haben irgendwie Yvonne und Mike gefragt, wie weit der berühmte Friedhof in New Orleans sei. Sie würden gerne dort hingehen. Und die Misfits sind mit ihrer ganzen Montur, wie sie die Misfits sind und wie wir sie kennen, zu dem Friedhof gefahren. Im Schlepptau hat Yvonne und der Mike. Und Yvonne ist dort 13 Jahre alt gewesen. Und irgendjemand hat das ausplaudert und die Polizei fährt dort ein und die werden alle verhaftet. Und Yvonne war underage gewesen, ist irgendwie blutig geschlagen worden mit einer Taschenlampe, hat die Nase gebrochen, ist 3 Tage festgehalten worden, ohne dass irgendjemand etwas erfahren hat. Komplett traumatisiert von, wie sie das selber formuliert, systematischem Rassismus. Und ist dann, irgendwann hat die Familie, also doch wieder ihre echten oder halbechten Eltern, haben beschlossen, nach Frankfurt zu gehen, weil der Vater ist ja GI gewesen. Und in die Nähe von Frankfurt sind sie gezogen, nach Hanau. Die Familie hat sie dann rausgeschmissen. Es war natürlich sicher nicht das pflegeleichteste Kind gewesen. Hat dann mit Darts Tricks, also das muss irgendwie so wie Kartentricks oder so gewesen sein, dass man in irgendwelche Bars gegangen ist, hat einfach Darts spielen und so da, wie wenn man extrem schlecht würde Darts spielen. Und dann natürlich plötzlich alles gewinnt. Hat sie sich das Geld verdient, nach Berlin quasi zu flüchten, wo sie aus der U-Bahn-Station kommt, sind gerade Chaos-Tag. Das war 1983 gewesen. Und das Erste, was sie erfahrt, ist, dass Skinheads eine Belohnung von 50 Mark ausgeben haben für jedes Ohr, das man von einem Punk ergattern kann. Also das ist so die Welt, in die die Yvonne reingekommen ist. Und sie ist dann in ein Jugendwohnheim gekommen und dort hat es viele so DIY-Bands gehabt und die haben dann irgendwann mal gemerkt, dass halt Yvonne ein bisschen besser Englisch kann. Sie hat die Text von diesen Bands korrigiert und irgendwann mal hat sie die selber versingen. So. Und dann hat es eine Band gegeben, die Combat Not Comfort geheissen hat. Das ist auf der punkigen Seite gewesen. Und eine andere Band, die Manson Boys geheissen hat, und der Tom Schwoll ist dann auch dabei gewesen. Wir werden die zwei später hören. Aber, um jetzt das long story short, Philipp, also sie hat mit irgendwelchen Free-Jazz-Typen umgejammt und der Stil von dem Meandern so zwischen den Tönen und es nicht so genau nehmen und das ist ja oft auch so ein bisschen Sprechgesang und übrigens von den Einflüssen her, was wir vorher besprochen haben, Jingle the Lunch ist so der quasi kleinste gemeinsame Nenner sind Bad Brains gewesen. Und die haben ja auch sehr so einen undefinierbaren Gesang, oder? Und das wird vermutlich von dem her rühren. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht gross verändern und die zu einem Instant-Yvonne-Fan machen. Aber es ist vielleicht ein bisschen eine Erklärung.
Also ich schätze sehr das Herzblut, was in die Songs tut. Also ich höre, da ist viel Herzblut drin. Es ist nur das eben mit dem Meandern, wie du es genannt hast, was mir ein bisschen auffällt. Ja. Mhm. Aber das Herzblut höre ich genauso. Ja.
Okay, wie haben wir es mit ihrem Gesang? Wie sehen die? Du sagst, sie thront über allen Bäumchen. Für mich ist sie auch der absolute Star. Inga, so wie es tönt, hat von dir eigentlich auch. Aber wird das der Band gerecht, wenn man sie jetzt so absolut als alleinthronende bezeichnen?
Zu dem Zeitpunkt, in dem Genre, muss man sie einfach hervorheben. Geht gar nicht anders. Bei allem Respekt vor dem Rest der Musiker, ich glaube, der Schwoll ist nachher auch noch bei Extra Breit gelandet.
Korrekt.
Genau. Und also die haben alle ihre Spuren verdient und da muss man wirklich nicht irgendwie wahnsinnig viele Wörter darüber verlassen. Auch wenn man die Platte sich wirklich genau anlässt, hört man, wie gut die Band ist in jeder Besetzung. Aber im Sinn von was ist das alleinstehende Merkmal von dieser Band, ist halt schon einfach Yvonne Duxworth. Zu dem Zeitpunkt, in dem Genre, muss man sie einfach hervorheben.
Okay, und also Was mich auch wirklich wundern würde, hört man in irgendeiner Form, dass da die Backing-Band deutsche Band ist?
Also ja, von der Aufgeräumtheit, Konsequentheit, ja, hörst du das definitiv. Du hast vorher gefragt wegen Gesang. Ich meine, sie als Person, das ist außer Zweifel, also super coole Person. Ich glaube, sie hat einfach wollen gehört werden. Und wenn man will gehört werden, dann gibt es eine Möglichkeit, man macht Musik. Und sie hat ein Talent zum Singen, sie hat ein sehr gutes Talent gehabt zum Text schreiben. Und das zusammen mit einer Band, die gar nicht zu ihr passt, ist eigentlich am Schluss Jingo de Lange.
Und macht auch die Originalität, oder?
Ich muss den gleich nochmal einfädeln. Und zwar, sie ist in einem Genre gesehen, wo sehr männerdominant war. Und was man nicht vergessen darf, sie war halb farbig gewesen. Ich weiss gar nicht, was mittlerweile der politisch korrekte Begriff ist. Mea culpa. Ich will niemandem zu nahe treten.
Ja, aber das, aber was sie man hat, jedenfalls mal eine Mulattin genannt hat.
Oder? Das hat man früher gesagt, genau. Und ich weiss nicht, ob das auch noch fresh ist so. Auf jeden Fall, also ich habe ja selber Musik gemacht. Ich bin relativ früh auch dran gewesen. 87 bin ich 15 gewesen. Dort umeinander hatte ich auch meine ersten Bands gehabt. Der Scheiß von wegen, du stehst auf der Bühne und irgendein Double ruft irgendwie ausziehen, ausziehen. Das habe ich alles hinter mir. Das habe ich auch alles gehört. Und sie hat zusätzlich halt auch noch das Farbige drin gehabt, wo sie Diskriminierung und so Zeugs hat müssen erleben. Und das ist halt zu dieser Zeit als Frau Musik zu machen, wo man halt auch nicht als Disco angemalte, was auch immer, Sexbombe auf der Bühne gestanden ist, Samantha Fox, irgendwie mit der Schöppe draussen, Seite 3 und so Zeugs. Wenn du auf die Bühne gegangen bist und hast einfach nur Musik machen und in ihrem Fall, du hast noch eine Botschaft gehabt, du hast noch etwas erzählen, du hast den Leuten etwas nachbringen, du bist sauer gewesen, du hast einen Haufen Ärger in dir inne gehabt und hast den an die Leute transportieren. Du hast einfach auf andere Sachen Wert gelegt als Frau. Das ist Gottverdammt nicht einfach gewesen. Vor allem, also ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt nicht unbedingt in dem Ding drin, aber ich kann mir vorstellen, selbst in Berlin, wo so offen war, auch damals schon, das war noch vor dem Mauerfall gewesen, dürfen wir nicht vergessen, ich kann mir vorstellen, dass sie echt einen Haufen Scheissdreck gefressen hat, zum so sein, wie sie auf der Bühne war und auch zum so sein, wie sie überhaupt als Person war.
Genau. Und darum, eben, Jingo de Lange ist Yvonne Dagsworth, oder? Und wer die Band live gesehen hat, der weiss, wo die Energie herkommt und wieso die Faszination für die Band kann entstehen oder existieren. Und ich bin wahnsinnig viel dabei, was du genau jetzt gesagt hast, Inga. Ja, ich meine, etwas, was ich jetzt gar nicht bedacht habe, ja, vor dem Mauerfall, das ist gar nicht so unwesentlich, oder? In Deutschland 87, 88 so etwas machen. Ich meine, das ist natürlich schon ganz anders wie die meisten anderen. Wir haben schon Nina Hagen gehabt oder so. Also, wir haben schon Punkbands gehabt, aber wir haben so etwas nicht gehabt. Und das ist natürlich schon Faszination, die das natürlich ausmacht. Und wegen dem könnte ich das nie schlecht finden. Auch wenn ich die Musik an sich nicht top finde.
Ja, yeah. Okay, ich verstand's genau. Also das, was du gesagt hast, Inga, hat offenbar der Tom Schwoll irgendwie extremes Bedürfnis gehabt, mir nachher noch wörtlich nachzuliefern, so quasi wie im Vertrauen, wo er mir irgendwie geschrieben hat, Yvonne ist 1983 in Berlin aufgeschlagen, sie fuhr Skateboard, war 1,80 groß, trug keine karierten Miniröcke mit Netzstrümpfen und war nicht die Freundin vom Bassisten, sondern wollte selber singen. Es gab nur sehr wenige schwarze Menschen in dem Land und in der Kreuzberger Punkszene gar keine. Die vorgefasste Abneigung, der unverhohlene Rassismus sowie unwissentliche Rassismus, der Neid, die Häme und der Spott war rückblickend unfassbar waren. Vorausgegangen ist eine komplizierte familiäre Konstellation, das habe ich erzählt, 1987 war das keineswegs viel besser. Sie hat das ausgehalten, weil sie das musste, um Dinge zu tun, die sich andere Frauen zu dieser Zeit nicht getraut haben. Sowas arbeitet auch im Nachhinein. Okay, das ist mir irgendwie mega wichtig, sie mir das mitteilen, dass irgendwie sie es gefunden. Also, wenn ihr sagt, die Geschichte von ihr und ihre Persönlichkeit stehen sich absolut im Zentrum. Lassen wir doch nochmal sagen, er heißt Utopia. Also die Band, das ist ja das Debütalbum. Die Band hat so einen Nachwuchswettbewerb gewonnen vom Berliner Senat. Und der Preis war, dass sie das Album haben können aufnehmen. Sie haben noch ein EP aufgenommen und nochmal ein Album. Alles beim dem Independent We Bite. Und haben noch einen Major-Deal gelandet bei Polygram. Und was ist gesehen? Phonogram, glaube ich. Sorry, will es nicht falsch sagen. Und haben noch 4 Alben rausgegeben. Ich meine, ich habe euch gebeten als Husi, dass ihr mal dort reinhört. Bevor ich sage, was ich zu denen finde, habt ihr irgendeinen Eindruck gehabt, wie irgendwie die Independent Releases neben diesen Major Releases stehen? Philipp? Hast du irgendeinen Eindruck?
Ja, also auf der ersten, auf der ersten Platte, was mir halt aufgefallen hat, der Gesang ist dermaßen im Vordergrund, ist extrem im Vordergrund, Gitarre fast schon im Hintergrund vergleichsweise. Und für mich ist eben zu fest im Vordergrund, gerade auf der ersten Platte. Und das korrigiert sich ein bisschen mit der nächsten Platte. Sie ist immer noch stark im Vordergrund. Man merkt auch, es geht um sie und die Dringlichkeit, die sie hat, bringt sie auch über. Und das ist eben das Schöne eigentlich dran an ihrer Musik. Oder? So gesehen, mir gefällt die nächste Platte, Axe to Grind, ist die nächste. Ist, glaube ich, auch noch auf dem Indie gewesen. Gefällt mir eigentlich noch ein Stück besser. Sie wirkt ein bisschen reifer von mir. Ich habe immer noch das Gefühl, die Band ist sehr schnell zusammengekommen und hat sehr schnell etwas aufgenommen. Bin ich da falsch? Oder?
Doch, doch, das ist alles super schnell.
Ah, eben, ja. Also der, ja, und ich bei der zweiten Band, bei der zweiten Platte habe ich das Gefühl, ja, das könnte eigentlich das Debüt sein für mich. Ja. Weil dort ist es ein bisschen homogener schon für mich zumindest. Ja. Und die späteren Platten, ja, sie nehmen ein bisschen ab in Qualität, finde ich, vergleichsweise. Sind ein bisschen besser produziert, aber sie nehmen ein bisschen Qualität ab. Für mich lustigerweise Comeback-Platte am Wien, die finde ich echt gut, lustigerweise.
Ja, die ist echt gut produziert.
Ja, die ist gut. Und sie ist auch sonst eine gute Platte. Also die ist mir dann auf eine Art positiv aufgefallen. Ich habe eher das Gefühl gehabt, jetzt kommt noch eine Comeback-Platte, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Und es war eben nicht so gewesen.
Was du gesagt hast, Philipp, von wegen der Gesang ist sehr im Vordergrund, ist ja eigentlich total konträr zu einer Independent-Produktion, weil das ist eigentlich, also der Gesang in Vordergrund stellen ist ja eigentlich bei Pop-Produktionen total wichtig, weil das ist ja das, was man will verkaufen, im Sinn auch von Frauen, die in ein bestimmtes Schema reinpresst ist, die lassen sich dann halt je nachdem auch besser verkaufen. In dem Sinn und darum halt auch in den Produktionen, dass das vorheben, was für eine Independent-Produktion ja eigentlich total konträr ist eigentlich. Aber wer weiß, was da der Hintergrund dafür war.
Also zwei von diesen Major-Produktionen sind produziert von Dan McGafferty von Nazareth. Also eine relativ spezielle Wahl ist, oder? Aber doch irgendwie darauf hindeuten lassen, dass die Majors gefunden haben, ihr seid mehr Classic, Hard Rock als Punk. Aus euch können wir schon noch eine richtige Rockband machen, so quasi.
Ja, aber das würde ja schon darauf hindeuten, dass man schon ein bestimmten Plan hat mit ihnen.
Ja, genau. Ob jetzt das ihnen zum Vorteil gereicht ist oder nicht, müssen wir irgendwie,
ich habe das Gefühl, Yvonne hat so viel zum Sagen, dass sie so viel singt, oder? Also es sind wirklich viel Ziele und viel Lyrics. Und ich habe immer das Gefühl, bei der ersten Platte, also die Independent-Platten, wäre lieber mal jemand in den Proberaum reinkommt und hat gesagt, hey, weißt du was, vergessen den Teil und Ivan, dort musst du jetzt nicht singen und dort ist irgendwie die Gitarre noch cool. Das ist dann eigentlich mit der Major-Produktion ein bisschen passiert. Ich habe die echt noch geil gefunden. Ich weiss, die einzige Jingo de Lange-Platte, die ich gekauft habe, oder CDs dazu, das sind echt Major-Produktionen gewesen. Habe sie aber vorher schon live gesehen. Es ist irgendwie, es ist alles ein bisschen schwierig, oder? Weil es irgendwie thront die Yvonne über allem und eigentlich will man die ja gefeatured haben, aber eigentlich singt sie nicht so gut, wie ich gern würde, dass sie könnte. Und die Band ist eigentlich super cool hinter dran. Ich habe es gerade wieder gestaunt bei dem, was dann abgelöst, wie gut das gespielt ist, wie satt, wie auf den Punkt. Wahnsinnig geil und irgendwie passt sie dann wieder nicht genau auf das an und irgendwie alles ein bisschen, eigentlich ein bisschen so ein Mini-Desaster.
Okay. Okay, also quasi, dass sie so ein bisschen Segen und Fluch ist für das Ganze.
Es ist schwierig, aber so, es ist einfach, homogen ist es nicht, die ganze Geschichte für mich.
Okay, also ich habe von diesen zwei, also das ist total süß gewesen, das hat Monate gedauert, gell, der Prozess, bis ich dann irgendwie mal können genau überbringen und es auch wirklich angekommen ist, was ich gerne von ihnen würde, dass ich ihnen nämlich die Fragen schicke und sie schicken mir die Statements. Aber sie haben es geschafft und sie haben sich offenbar, also die Yvonne und der Tom haben sich getroffen, extra, um die Fragen irgendwie am Küchentisch bei einem Glas Wein zu beantworten. Also Respekt, danke vielmals an dieser Stelle. Ich wollte von Ihnen mal wissen, wie ist denn für Sie persönlich das Album, wie steht das im Ranking von Ihrer eigenen Bandgeschichte? Und das haben Sie gesagt.
Also bei mir steht es auf Platz 1.
Ich glaube, bei mir steht es auch ziemlich hoch, weil so viel, wie wir gearbeitet haben, da was politisch in der Stadt ablief, die Bands, die Leute, die darum, das also hat so viel schöne Erinnerungen und es hat eine markante Zeit gewesen. Insofern hat es auch viel Reflexion auch in den Texten und der Gefühl von der Gitarren und halt die Songs ist halt von dieser Zeit dann auch, hat das festgehalten.
Ja, und ich lasse Sie auch gerade mal ein bisschen erzählen, wie das überhaupt zu dieser Band gekommen ist, Bandentstehung.
Also ich weiß noch, dass wir haben uns getroffen als Band im Programm nach einem Slayer-Konzert. Die war am 27. April.
In Metropol?
In der Jahr, das war mein Geburtstag. Und der Henning, der war immer bei mir beim Arbeit, also hat mich immer besucht in der Disco, wo ich gearbeitet habe, bei Trash. Der hat gesagt, hey Slayer, bla bla bla. Und wir sind hingegangen. Ich glaube, habe ich dich denn abends nach der Konzert draußen vor Metropol getroffen. Und wir haben uns halt verabredet, irgendwie so eine Band zu machen. Und ich habe gesagt, ja, das ist interessant, weil also hier, der Henning, der spielt Bass.
Haben angefangen, so Metal zu hören. Also ich habe ja mit Sepp zusammen gewohnt. In der Tech lief dann relativ viel so Iron Maiden oder Judas Priest und AC/DC.
Slayer.
Ich habe Steve unter der Hochbahn getroffen und wusste, dass der Schlagzeug spielt und fand auch, dass der unverschämt gut aussieht und dachte mir, der würde gut dazu passen. Und dann habe ich ihn dann auch noch mit einem Skateboard unter der Hochbahn getroffen und habe ihn also sofort angequatscht.
Und dann haben wir irgendwie so einfach uns reingehauen. Ich weiß noch, ich hatte keine Gesangsanlage. Ich habe einfach über ein Gitarrenamp gesungen. Und wir haben im Rauchhaus echt jeden Tag wie also die Wilde da geprobt. Es war auch Hochsommer, was Besseres hatten wir nichts zu tun. Und wir haben uns natürlich beschäftigt und haben uns nicht mit irgendwelchen Faxen irgendwie, was wir sonst machen. Wir haben uns darauf konzentriert.
Wir waren jung. Und ich meine, wie Menschen so zwischen 21 und 25 sind, die sind ja total weise, die sind ja eigentlich schon 65. Und also wir waren auch total verliebt in diese Band und in das, was wir da getan haben und sind dann eigentlich total schnell dann so eine Gang geworden. Wir haben dann auch relativ mit dem ersten Demo ziemlich schnell viele Angebote bekommen, die Platte zu machen. Und
vor allem der Name, also ich hatte mich irgendwie so einfach so ein Wörterbuch aufgeschlagen und das landete dann an Jingo und ich habe mich überlegt, ja okay, gut, was können wir irgendwie besser daraus machen, weil Jingoism ist so ein ziemlich harter Wort und dann haben wir die Lunch dazu gemacht und alle haben irgendwie gedacht, dass wir spinnen für so einen Namen, aber es hat doch gepasst, ne?
Ja, eben das ist das, was ich vorher erzählt habe. Und dann wollte ich auch einfach ein bisschen wissen, was eigentlich so Ihre Erinnerungen sind an die Studiozeit bei der Entstehung von dem Album. Und das haben Sie gesagt.
Also ich weiß noch, dass der Angelo im Music Lab hat uns gesagt, dass wir diese 13 Lieder aufnehmen konnten. Und das war aber, dass wir abends das alles aufnehmen mussten, weil tagsüber war eine andere Band da drin und das war Halloween.
Ich weiß, dass es halt super anstrengend war. Ich weiß, dass wir diesen Deal mit diesem Plattenlabel hatten, dass wir da 7 Tage aufnehmen konnten. Und wir dann aber einfach entschieden haben, wir nehmen jetzt die 24-Spur-Maschine und nicht die 16-Spur-Maschine. Und der danach stocksauer war, weil das alles viel teurer geworden ist, als er das am Anfang geplant hatte. Und aber dass eigentlich diese 7 Tage, in denen das passiert ist, dass das alles viel zu kurz war, weil wir mussten ja dann auch noch mischen. Also total viel geraucht haben, dass wir wenig gegessen haben und dass wir total begeistert waren, dass wir diese Platte da machen und dass wir total begeistert auch von unserer Band waren und von dieser Dynamik, die da so entstanden ist in den 3 Monaten zwischen den Menschen.
Ich möchte mal irgendwie dich ein bisschen daran erinnern, dass wir sehr gut geübt haben im Proberaum. Und das war nicht die erste Mal, dass wir irgendwas aufgenommen haben. Wir haben alle unsere vor mit anderen Bands irgendwas aufgenommen haben. Und eigentlich haben wir ziemlich klipp und klar die Sachen auch eingespielt.
Also ich erinnere mich, dass wir schon Overdubs gemacht haben, aber im Prinzip haben wir relativ viel live zusammen aufgenommen. Und dann wurde optionell dann nochmal an die eine oder andere Spur, sind wir nochmal rangegangen. Und ich glaube, das war auch, also das ging dann halt alles ziemlich schnell. Und mit dem Singen ging total schnell, das weiß ich noch. Da waren wir alle auch total begeistert.
Okay, also meine nächste Frage an euch wäre, welchen Anteil seht ihr grösser? Ist es mehr eine Punkband oder ist es mehr eine Metalband? Okay.
Also ich glaube, was mega spannend für mich war, ist, zum Hören in diesem Zwiegespräch, es sind ja zusammen die zwei in dieser Küche, hast du gesagt. Also er sagt AC/DC, Judas Priest und sie tut eigentlich drei sagen noch Slayer. Also das zeigt schon mal so ein bisschen die Diskrepanz von eigentlich, was sie gerne gemacht hätten. Also er, wie heißt der Henning?
Tom.
Tom, ja. Genau. Wäre wahrscheinlich sehr gerne in einer astreinen Metalband, irgendwie hat er weitergemacht. Und sie kommt einfach von dem Punk-Hardcore und den Slayer hat ja das alles auch noch ein bisschen drin. Das ist ein bisschen wie für mich Bezeichnung gewesen. Dann, was auch spannend war zum Hören, in diesen drei Monaten, bis sie sind aufnehmen, das hörst du. Die Band ist nicht gewachsen. Das ist nicht über Monate oder sogar Jahre, sondern das ist sehr schnell. Also, es gibt Riffs, es gibt irgendwie Grundidee von etwas und es gibt ihre Ungestümheit, wo irgendwie einfach, weil sie so viel sagen, einfach drüber singt. Und das ist eigentlich, wie so die Konsequenz daraus ist für mich völlig klar, dass es so tönt, wie es tönt. Ja.
Inga? Same.
Also, der Bäumli hat eigentlich alles gesagt. Ich kann mich dem wirklich nur anschließen.
Philipp?
Ja, also eben, es ist vieles gesagt worden, ja. Mir ist das jetzt auch aufgefallen, lustigerweise, wie sie Slayer quasi drei wie noch zusätzlich erwähnt. Oder? Und sie ist wahrscheinlich der aggressive Teil in der Band. Oder? Sie hat wahrscheinlich die Wut in sich und das Bedürfnis auch, das loszuwerden oder? Und nach außen zu bringen. Oder? Und das prägt die Band halt sehr stark. Ja. Mir ist nicht bewusst gewesen, dass es nur drei Monate sind zwischen Gründung und Aufnahme. Das ist ja extrem schnell. Also, demher muss man auch sagen, ja, Respekt für die Platte. Gell? Also, auch wenn ich sie kritisiert habe, dass ich sie ein bisschen unreif finde. Aber nach drei Monaten, ja, was will man erwarten? Also, ist nicht schwierig, nach drei Monaten gehabt, ja, quasi alle Teile richtig beieinander haben und quasi das Meisterwerk abliefern in der Bandgeschichte. Und dem bin ich sehr überrascht gerade, ja, dass es so kurzfristig war.
Ja. Aber was auch wieder mal ist, oder? Wir stoßen ja immer wieder jetzt an so Alben, die um 87, 88 rausgekommen sind. Und für mich ist, gehört Jingo Delange total in das Kapitel rein, von neuen Sachen zusammenmischen. Jedenfalls zu dieser Zeit, haben Punks nichts von Metalheads wollen wissen und umgekehrt. Und von dem her ist es schon eine ziemliche Novität gewesen, wenn da munter gemischt worden ist. Und wahrscheinlich ist einfach Yvonne so als Frau und Kanadierin eh schon ein Fremdkörper gewesen, aber gleichzeitig sicher total wohlwollend aufgenommen in dieser Band. Und es hat einfach funktioniert, ist aber doch wahrscheinlich ziemlich etwas Neues geht, falls die Platte hat ja in dieser Szene offenbar dann extrem eingeschlagen. Also sie haben mehrere tausend Platten verkauft, aber das ist natürlich für eine Band von dieser Grössenordnung total gross gewesen. Nur noch ganz, ich sehe das schon Winkelbäumli, aber irgendwie hat offenbar mal der Dave Grohl an einem Foo Fighters Konzert in Berlin irgendwie ein Shoutout von Jingo Delange rausgelassen. Doch relativ bemerkenswert, dass das doch bis nach Seattle gedrungen ist in dieser Zeit.
Ja, und genau das, was ich jetzt vorher so ein bisschen als vielleicht negativ betitelt habe, ist ja das gewesen, was nachher die Musikszene so ausgemacht hat, nämlich das Zusammenbringen von Genres, von Stil, von Ideen, von Backgrounds, die man hat von Musik. Und es ist natürlich so ein bisschen unbeholfen bei Jingo Delange, aber es ist einfach wirklich ein Zusammenbringen. Also hinter dran hast du so ein bisschen Metal, ein bisschen Rock und vorne hast du so ein bisschen der Sprech-Punk-Sang, der so dringlich ist. Und genau das macht ja eigentlich, oder ist die Magie von Musik, oder? Sachen versuchen zusammenzubringen, die vielleicht gar nicht zusammenpassen. Und am Schluss hat es eben schon passt. Vor allem dann, wenn sie live gesehen ist, hast du gemerkt, oh fuck, hey, das ist ja, da muss ich jetzt irgendwie im Circle umrennen, oder? Da muss, ja, und dann stimmt's ja. Also, ja.
Ich muss auch sagen, jetzt im aktuellen Beispiel Jingo de Lange habe ich wie fast ein bisschen, ich traue mich fast nicht, das zu bewerten im Sinn von, weißt du, Kritik abgeben oder da meinen Senf dazu zu geben. Weil, überlegt euch mal, wie sind wir drauf gewesen mit Anfang 20? Wir haben mit Anfang 20 auch irgendwie aus einem Stück Kohlensäure und ein bisschen Sperrholz irgendetwas gemacht. Und das hat auch nicht getönt wie irgendwie alles aus einem Guss und ist professionell und geil und über allem erhaben gewesen. Aber es war geil gewesen, es hat Spass gemacht. Die Leute sind zu den Gigs gekommen, vielleicht sind einfach 20 Leute gekommen oder 50, wenn du Glück gehabt hast. Aber die haben alle fucking Spass gehabt, oder? Und die haben ein Moshpit gemacht und die Songs, die wir damals geschrieben haben, die sind auch, wenn die jemand anders heute bewerten würde, würde das wahrscheinlich genau gleich tönen, von wegen, ja, das tönt irgendwie so und so und ist auch nicht so aus einem Guss. Von dem her bin ich fast ein bisschen zurückhaltend, aus Respekt davor, weil ich muss sagen, Jingo de Lange ist so eine Band für mich, wo sich sehr fest lässt vergleichen mit der Zeit, wo ich damals im Sädel in Luzern hatte. Ich weiss nicht, wie bekannt der Sädel bei den Nerdcast-Zuhörern ist.
Ja, doch, also,
als
sehr.
Gefängnis. Und dort hat es Proberäume drin. Und dort ist auch, dort gehst du hin und hast wirklich irgendwie, hast einen Salzstreuer und ein bisschen Farbe. Und aus dem machst du irgendwie alles. Und
Schweinesound machst.
Ja, Schweinesound gibt es leider nicht mehr, aber du hast einfach so eine Playground, wo du alles kannst umsetzen, was du willst, mit nichts, und du machst aus nichts alles. Und das finde ich eben hure geil. Und dann schieß doch drauf, ob es wirklich, weißt, komplett super professionell tönt oder nicht. Und darum kann ich wie, also ich habe mega Freude an dieser Musik, die sie gemacht haben, weil ich das so gut kann nachvollziehen. Und ich habe wie ein bisschen Skrupel da, mich auf die Äste rauszulassen und das wirklich zu bewerten im Sinn von, wir sind heute 50, 50, was auch immer, und sehen das aus einem völlig anderen Standpunkt und mit ganz anderer Erfahrung. Damals haben wir das auch nicht gemacht.
Genau, also komplett einverstanden. Ich finde auch, dass es extrem gut das Lebensgefühl 87, 88 einfängt. Vergleichbar zum Schweinesound damals wäre es vielleicht irgendwie auch, dass es damals die alte Stadtgärtnerei gab und irgendwie dort ja auch sehr viele coole Punkbands, aber gleichzeitig eben auch Bands, die schon weitergegangen sind. Geil. Ich habe jedenfalls die zwei gefragt, sind ihr eigentlich eine Metalband gewesen, wo Punk so ein bisschen reingepackt hat, oder ist es umgekehrt gewesen, dass ihr eine Punkband gewesen sind, die ausnahmsweise zu ihrem Metal-Vorlieben gestanden hat, oder habt ihr euch das vielleicht alles gar nicht so richtig überlegt? Und das war die Antwort.
Also nee, wir haben das gar nicht überlegt. Wir waren fünf verschiedene Menschen mit teilweise ähnlicher, aber auch verschiedene Musikgeschmacken. Aber wir wollten auf jeden Fall zusammen Musik machen und haben uns halt, muss ich sagen, aufeinander immer gearbeitet im Proberaum. So dass wenn wir angefangen haben zu spielen, kam zum Beispiel der Zepp der Song mit Songs oder Tom mit Songs, und wir haben uns halt irgendwie immer einen Kompromiss gefunden, die für uns persönlich gut war, jeder, aber auch dann zusammen mit den Songs zusammengepasst hat.
Also ich fand, wir kamen vom Hardcore, das war also das, was wir vorher gehört und die Konzerte, die wir besucht haben. Und jetzt kann ich so ein bisschen eigentlich nur für mich, Yvonne und Sepp reden, weil die anderen kannte ich vorher ja gar nicht, die habe ich da ja erst kennengelernt. Und fand also das, was Yvonne sagt, also schon, dass wir dann also versucht haben, okay, wie können wir das jetzt umsetzen, die Ideen, und dann aber auch wirklich versucht haben, unausrechenbar zu sein, dass wir nicht das machen wollten, was alle machen. Also die Bands haben ja damals relativ viel auch oft ähnlich geklungen. Und da wollten wir uns irgendwie absetzen, das weiß ich noch. Aber
ich glaube nicht, dass das so bewusst war. Ich glaube, das war einfach, wir waren alle so unglaublich stür in unsere eigenen Arten. Zum Beispiel, ich habe auch viel Metal gehört, der Steve hat auch viel Metal gehört. Henning, ja, wir sind mit ganz viel Rock aufgewachsen, sind alle in Punk irgendwie eingeschlittert und mit Hardcore viel zu tun gehabt. Wir haben ganz viel Einflüsse gehabt und ich glaube, das hat sich einfach so ergeben, ausgeprägt, was wir gut fanden für verschiedene Lieder. Vor allem, das sind auf dieser Platte ganz verschiedene Arten von Lieder. Wenn 13 irgendwie eine Art ist, ist Peace of Mind eine total andere Art.
Ja, ja, da gehe ich völlig mit. Ich glaube aber eigentlich, also wenn man sich jetzt eine Platte anhört, wie zum Beispiel die Manson News Platte, die vorher da war, da war völlig klar, wir müssen alles so und so schnell spielen und waren schon doch eher festgelegt auf diese Hardcore-Schiene. Und ich finde, das hört man bei CNC auch, die dann halt eher so ein, ja, vertricksten Hardcore gespielt hat. Und dass wir aber, ne, in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt sowas wie What You See oder wir spielen live einfach den Cowboy-Song, damit meine ich, wurde dieses Unausrechenbare eingebaut, ne, was eigentlich in der Szene damals nicht so üblich war. Mhm. Das meine ich damit. Und das, da weiß ich noch, dass ich das bewusst machen wollte auch. Also, da bin ich mir ziemlich sicher.
Okay, also was natürlich immer eine Frage ist, wenn wir bei den Hidden Gems sind, was sich am Schluss aufdrängt, was hat es ausgemacht, dass Jingo Delange nicht grösser geworden sind?
Ich muss schnell etwas noch nebeneinander anhängen. Weil jetzt haben sie etwas gesagt, wo ich mega neidisch bin. Also die hocken fast 40 Jahre später zusammen in einer Küche, ist gesagt. Die haben gewusst, sie kommen aus ganz verschiedenen Ecken. Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft, und dort ist echt Magie. Sie haben es geschafft, die verschiedenen Einflüsse irgendwie, oder jedem den Raum zu geben. Und hey, wir haben zusammen eine Band. Und komm, wir machen das. Da bin ich echt mega neidisch, weil eigentlich habe ich immer Musik machen mit Leuten, die, oh, du bist genau wie ich und die gleichen Einflüsse. Und das hört man dann auch. Das wird dann nicht wahnsinnig innovativ, oder? Und das ist wahrscheinlich die Magie, dass sie das geschafft haben. Gegenseitig sich den Raum zu lassen. Und du hast jetzt gefragt, was übrig bleibt von dem.
Ja, also wenn du das jetzt gerade sagst, dann frage ich mich auch gerade, ist das etwas, was man nur in jungen Jahren schafft, dass man sich so weit aufmacht? Oder theoretisch müsste man ja, wenn man älter ist, offener sein und es müsste eher möglich sein?
Also ja, von der Logik her, ja. Mhm. Aber von der natürlich Ungestimmtheit, wie jetzt eben die Band, die wir jetzt hier besprechen, Jingo Delange, ist das nicht möglich, habe ich das Gefühl, in einem gewissen Alter. Da musst du jung sein, aber auch so offen, wie sie sind. Und da sind sie wirklich mir ein paar Schritte voraus, wie ich meine Offenheit gelebt habe. In diesem Alter, ja.
Ich glaube aber auch, mit dem Alter kommt ein gewisser Erfahrungswert und man weiss dann mehr, was man nicht will. Und ich glaube, das schränkt ein, aber nicht im bösen oder im blöden Sinn, sondern es kann auch mehr fokussieren auf etwas, wo man gut kann, wo man gerne macht.
Ja, ich finde, man hört auf diesen ersten Platte irgendwie noch so das Stück jugendliche Naivität halt, oder? Und vielleicht ist es auch die, also ist nicht böse gemeint, wenn ich sage Naivität, oder? Sondern es bringt die Offenheit vielleicht auch mit sich dann, oder? Weil man es gar nicht zu Ende denkt und das gibt vielleicht eben genau dann etwas Magisches daraus raus, als wenn man es jetzt würde komplett durchdenken, weil ja, dann würde man wahrscheinlich schnell überhaupt nicht mehr einig werden, was man will sein als Band, oder? Ja. Und du hast ja noch die Frage angehängt, wieso sie nicht grösser geworden sind, ja. Die Wahl vom Produzenten, das, also jetzt vom Nazareth-Sänger, das hat mich sehr erstaunt.
Gitarrist, ja. Entschuldigung. Oh, sorry, ich habe es falsch gesagt. Manny Charlton, der Gitarrist.
Ah, nicht, okay.
Ja, du hättest absolut recht, ja. Aber es ist der Manny Charlton.
Ah, okay, ja. Alles klar. Ja, der ist, glaube ich, auch nach Deutschland gezogen, meinte ich sogar.
Ah, das ist möglich.
Ja. Der Name, es kommt mir irgendwie, habe ich da etwas gehört mit dem Namen. Auf jeden Fall, mir hat die Wahl ein bisschen erstaunt auf eine Art, weil das ist doch jetzt eher die Nazareth verbinde ich nicht sehr mit dem Classic Rock, Classic Hard Rock, meinetwegen, wo sie einfach meilenweit entfernt sind, oder? Vielleicht hätte er auch, vielleicht ist die Idee gesehen, auch vom Major quasi, wollen sie ein bisschen zurechtschleifen auf einen grösseren Markt, oder? Und ich glaube, das kann nicht funktionieren bei ihnen, wie sie, wo sie halt herkommen und was ihre Attitüde und ihre Einstellung quasi mit sich so bringen, oder? Und für das hat sie nicht müssen viel mehr öffnen, dass das jetzt im grossen Stil funktioniert hat, ja. Also da haben wir müssen richtig toten Hosen gehen, was auch immer die grossen Punkbands aus Deutschland mehr in die Richtung gehen. Und von denen Refrain allein, die Bands haben, sind sie ja völlig Meilen, wie das ist fast ein anderer Planet, wo sie sind, oder? Jetzt, wenn man es vergleicht mit einem toten Hosen-Refrain oder so etwas, ja. Also das funktioniert nicht. Und entsprechend wird es wohl auch so geändert haben, ja.
Als erstes möchte ich ganz gerne sagen, dass wir diesen Podcast eigentlich auf Hochdeutsch hätten machen sollen, damit Yvonne und Tom das auch verstehen, was wir komplett hier über korrekt. Sie reden.
Ja, ich habe mir das sogar überlegt. Grüße an euch, aber wir dachten, es ist ein Crashkurs in Schweizerdeutsch.
Wir machen Untertitel. Wir machen Untertitel unter dem Podcast. Genau. Ich finde, ohne dir will es nicht zu treten, aber die Frage, was haben sie falsch gemacht, ein bisschen vermessen. Mhm. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, sie haben gemacht, was sie geil gefunden haben. Mhm. Und sie, ich glaube, die stehen da zu 110% dahinter, auch was man hört, was sie jetzt 40 Jahre später in der Küche miteinander geschwätzt haben. Ich glaube, falsch haben sie nichts gemacht. Ich glaube, das ist, die Frage müsste man wie anders formulieren, auch wieder ohne dir zu nahe zu treten. Wenn man Musik will an Erfolg messen, im Sinn von Plattenverkäufen, grosse Bühnen spielen, viel Touren, was auch immer, dann muss man wie, dann muss man das trennen vom persönlichen, vom persönlichen Geschmack. Und zwar ist, glaube ich, der Schlüssel in dem, was du eigentlich hast wollen fragen, oder der Sinn in dem, ist eher, was haben sie nicht gemacht, was hat sollte denn zu dem Erfolg führen, was sie verdient hätten, vielleicht. Und ich glaube, da kann man auch wieder klassisch im Songwriting anfangen. Man kann, was der Bäumli schon gesagt hat, über den Gesang gehen, wo man hätte der Yvonne sagen, hey, los, mach da weniger, nimm zwei gleiche Ziele für ein Refrain, irgendetwas, wo sich die Leute merken können. Irgendwie, weißt du, so Zeugs, halt, was wir alle wissen, was wir alle kennen. Das ist vielleicht einfach nicht rum gewesen bei Jingo de Lange, aber genau das hat vielleicht auch einfach den Zauber ausgemacht.
Komplett richtig. Ich habe einfach selber so ein bisschen eine Spur gemeint zu haben drin, dass sie sich diesen Majors verschrieben haben und sich von denen haben lassen diktieren, wo es hingehen soll. Und habe dann Tom die Frage gestellt, irgendwie, wie beurteilen oder im Nachhinein den Schritt zu den Majors? Und er hat gesagt, Fangfrage kann ich nicht beantworten, nächste Frage. Also kann ich ja nicht so komplett falsch gelegen haben.
Also in die Fangfrage wären ja alle drei dran. Gell, das müssen wir ja sehen.
Absolut.
Genau. Ich meine, ich glaube, also Jingo de Lange muss ja underground sein. Mhm. Und ist underground. Und wegen dem ist es so geil. Mhm. Und wenn man so etwas würde wollen, auf eine grosse Bühne bringen, dann geht es nicht. Mhm. Aber du hast es auch nicht geschafft, Bad Brains auf eine grosse Bühne bringen. Oder wenn ich von Seven Spice oder irgendwie. Das geht einfach nicht. Oder? Mhm. Und darum ist es eben so geil. Mhm. Dass die Industrie ein Interesse hat, so etwas gross zu machen, weil sich ein gewisser kleiner Anteil dafür interessiert, das verstand ich auch. Aber, und dass sie sich selber auch irgendwie dafür interessieren, vielleicht noch grösser zu werden. Aber eigentlich finde ich es geil, dass sie sich nicht so weit verbogen haben, dass sie nicht so schlimme Sachen gemacht haben, wie sie hätten können machen mit einem Major-Deal.
Sehr guter Punkt.
Ja, und ich wollte sagen, die Platten sind gar nicht so viel anders, also die Major-Platten, als jetzt die ersten zwei. Ja. sie, ja, mir gefallen sie eine Spur weniger, aber sie sind nicht stilistisch komplett anders. Ja. Yeah. Also so gesehen, sie sich nicht verbogen. Ja.
Und nicht vergewaltigen lassen in dem Sinne.
Ja, und das ist nicht auch etwas, man muss Respekt zollen, weil ja, die Verlockung wäre natürlich riesig, oder, ja. Dass man sich verbiegt und auf irgendwelche Produzenten lässt und weiss ich, was dann für Kompromiss macht. Und das Ergebnis ist ja meistens dann ein Desaster.
Ja. Ja, voll. Das ist aber auch, das ist genau das Stichwort, das, was du jetzt gesagt hast, mit dem Respekt. Die Frage, wann werde ich ernst genommen? Und ernst genommen wirst, wenn du Respekt überkommst, oder? Und das ernst genommen werden ist halt auch einfach eine Frage von, aus welchem Blickwinkel schaut man es an? Wirst du erst dann ernst genommen, wenn du 100'000 Platten verkauft hast? Und auch im Fall von der Yvonne, wirst du erst als Frau ernst genommen, wenn du mit Netzstrümpfen und BH auf die Bühne gehst, mit vollem Make-up, oder wirst du ernst genommen als Musikerin, wenn du etwas zu sagen hast? Und da gibt es halt einfach wirklich verschiedene Blickwinkel aus dem raus, wo man wirklich auch ein bisschen Respekt muss dem gegenüber zeigen, was letztendlich als Resultat dabei rausgeschaut hat. Also ist das Resultat wichtig oder ist der Weg dorthin wichtig? Und ich glaube, Jingo de Lange sind echt ein gutes Beispiel dafür, dass der Weg eigentlich wichtig ist. Und ich war gern bei denen im Proberaum gesessen und ich hätte gern gesehen, wie sie zusammen Songs schreiben und wie sie Spass gehabt haben und wie sie sich auf Gigs vorbereitet haben und auch unterwegs gewesen sind. Weißt du, also auch dort als Frau in einer Männerband unterwegs zu sein, ist halt auch, also ist nicht ohne. Also nicht jede Frau geht aufs gleiche WC wie der Mann. Und also es sind so viele spannende Sachen dort dahinter, wo auch heute noch wirklich wichtig sind, von wegen ernst genommen werden, Respekt zeigen und nicht einfach ins Blaue raus irgendetwas interpretieren oder erwarten oder was auch immer, sondern einfach das auch stehen, was war und das als das nehmen, was es war.
Also das ist ja wirklich sehr interessant, dass wir von dieser Platte auf eigentlich die Philosophie von Erfolg und Misserfolg auch in diesem Metier kommen, oder? Und es sind also super Statements von euch, oder? Wo der Nagel jetzt für mich persönlich extrem auf den Kopf treffen. Und natürlich steckt für mich so die Romantik von dieser Band und Jingo de Lange, und warum ich das Album so gerne habe, hat viel mit dem Kern von dieser Frage zu tun. Und natürlich auch, was die alles reingepackt haben und was die auch, wie du sagst, Bämli, geschafft haben dabei und du sogar neidisch drauf bist, obwohl dir ja das rein zum Losen gar nicht so gefällt. Aber das ist ja noch bemerkenswert, oder? Dass man eine Band kann geil finden kann, deren Platte man gar nicht so super findet. Haben wir irgendwie, glaube ich, in dieser Form auch noch nicht unbedingt gehabt, so eine Form von Diskussion. Also auf jeden Fall, wenn wir schon von Erfolg oder Misserfolg reden, dann was bleibt übrig quasi 37 Jahre später? Und wegen dem habe ich mich doch wollen noch an Sie wenden und fragen, was sind Peak-Momente, Glücksmomente und Peak-Momente in Ihrer Bandgeschichte, die übrig bleiben im Rückblick?
Für mich gab es in den ersten 3 Jahren wirklich ganz viele Peak-Momente. Das waren in erster Linie die tollen Konzerte. Aber also rückblickend fasziniert mich am meisten das erste Jahr von unserer kleinen Band.
Also für mich war die absolute Highlight für mich und Jingo, diese Kassette zum Rock-Wettbewerb Berlin, dass wir angenommen werden. Wir denn dürften in die Auswahl kommen und haben dann auch noch im Quartier Latin gespielt. Und ich weiß noch, dass ich habe noch nie so viele Leute gesehen auf dem Konzert, wo ich gesungen habe, die voll durchgedreht habe. Also ich war hin und weg, ich hatte Angst, war nervös, war glücklich, war alle möglichen Gefühle ging durch mir der Abend. Und dann haben wir gespielt, war ich in mein Ding. Wir haben dann gespielt, wir haben, also möchte ich sagen, gut gespielt. Die Leute haben durchgedreht und wir haben eine richtig gute Zeit und ich würde niemals diesen Moment und diesen Platz und diese Show würde ich niemals vergessen. Also wenn man das überlegt, in Berlin, eine riesige Stadt, in die Mitte von Europa, in einen Rock-Wettbewerb reinzukommen und dass man, die erste Mal haben wir drei Tage im Studio gewonnen, da haben wir die Cursed Earth aufgenommen und die zweite Mal haben wir die Rock-Senat-Wettbewerb, haben wir erste Platz gewonnen und das war unglaublich. Ich meine, man muss ja die Zeit und die ganze Bands, die in Berlin gespielt haben, da waren mega viel Musiker in dieser Stadt und dass wir die Nummer 1 Platz bekommen konnte. Also ich war hin und weg. Also es war ein unglaubliches Gefühl.
Hey, lostet Yvonne an. Hey, du, wenn du ihr zulässt, wie sie schwätzt und ihre Stimme und wie fest sie noch, es ist so lang her, aber sie hat so viel Gefühl noch in diesem Moment rein. Und hey, mir kommen fast Tränen. Ich finde das so herzig, wie sie immer noch von dem lebt und wie sie von dem erzählt. Und allein das ist eigentlich wert gewesen.
Wow, also das war ja eigentlich schon ein absolut goldiges Schlusswort und irgendwie ist der Beweis, was für eine richtige Entscheidung war, die in den Podcast zu holen, Inka. Du kannst dich wirklich extrem in sie hineinversetzen und ich finde auch, dass sie eine wahnsinnig beeindruckende Person ist und auch 37 Jahre später so wahnsinnig authentisch tönt über die Zeit. Nicht von irgendwie, ach das und früher und so. Yeah. Also ich danke euch extrem herzlich, dass ihr euch befasst habt mit dieser Platte. Ich kann nur euch allen empfehlen, hören die Platte. Für mich wird sie natürlich logischerweise eine Herzplatte bleiben. Ich habe auch den Tom gefragt, irgendwie, was sein Lieblingssong ist. Und, also, ihr hört es gerade. Er kommt umeinander und sagt, eigentlich der, ihr werdet es jetzt gerade hören. Habt ihr das Album irgendwie einfach so als Gesamtpackage genommen oder hat es einzelne Songs gegeben, die sogar rausgestochen sind? Okay, alles klar.
Also ich muss ganz es ehrlich dazu so sagen, ja. Auf Apple Music, das soll jetzt keine Werbung sein, gibt es sie nicht. Mhm. Findest du sie nicht? Mhm. Du kannst sie auf YouTube hören. Mhm. Und wenn du sie auf YouTube hörst, hast du natürlich die einzelnen Songs nicht. Genau. Und du kannst nicht sagen, der Song heisst so, der Song heisst so und so. Mhm. Das finde ich ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber gleichwohl habe ich die, also wenn ich die Platte anlasse, sei es auf YouTube oder auf Miele oder auf Zug, oder sonst nehmen, dann läuft die einmal durch.
Genau. Also, ich verabschiede mich von euch für einmal und ein bisschen früher noch und übergebe das Wort jetzt noch einmal an Yvonne und Tom, die sagen, was ihre Lieblingssongs sind und dann hören wir zum Abschluss der Yvonne ihren Lieblingssong. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Inga, dass du den Weg hierher gefunden hast. Hoffentlich gern bald wieder. Bäumli Philipp sowieso, wir bleiben dran und freuen uns auf alles, was kommt. Bis bald, ihr hört jetzt nochmal Tom und Yvonne.
Also bei mir wechselt das. Ich mag die Platte wirklich in Gänze. Bei Illusions, da mag ich den Gesang total gerne, fällt das Anfangsgriff und diese verwegenen Akkordwechsel, sage ich jetzt mal, in der Musik, auch super Gesang. Also Perpetuum Mobile fand ich den Basslauf am Anfang total gut, den hat sich, glaube ich, sogar Yvonne ausgedacht. Und What You See war zum Beispiel das erste Lied, was wir jemals zusammengespielt haben. Und also ich erinnere mich noch, Yvonne schrie, ohne zu wissen, worum es geht, und hat das Stück auch vorher noch nie gehört, What You See, und das ist dann auch so geblieben. Und Also ich mag wirklich, ich höre die Platte, wenn ich sie höre, höre ich sie wirklich von vorne bis hinten durch und manchmal dann sogar zweimal, aber jetzt nicht jeden Tag, sondern eher so einmal im Jahr oder so.
Also mein Lieblingssong ist 13.
Surviving an unlucky star, number 13. Religion! ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.